Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gespräch im Namen des Bistums Erfurt, im Namen des Katholischen Forums im Land Thüringen, der Akademie des Bistums, hier anlässlich des Katholikentags hier in St. Ursula. Wir möchten mit einer Zeitzeugin, einem Zeitzeugen aus der DDR ins Gespräch kommen, aber zuvor mal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen kommt denn aus der ehemaligen DDR? Können die Betreffenden bitte einmal aufstehen? Dankeschön. Und wer von Ihnen kommt aus der Bonner Bundesrepublik? Annähernd halbe.
Ja.
Nicht ganz.
Das ist für uns auch deswegen interessant, weil ich zumindest die Erfahrung gemacht habe, ich mache solche Bildungsformate häufiger, dass die Fragen sich doch unterscheiden und dass auch manchmal ein unterschiedlicher Erklärbedarf da ist, wenn wir darauf eingehen. Melden Sie sich gern, wenn irgendwas dabei ist, was Sie begrifflich nicht verstehen, haken Sie einfach dazwischen, gehen Sie direkt rein. Wir wollen das jetzt hier nicht so machen, dass erst wir grob uns unterhalten und Sie zuhören müssen, sondern melden Sie sich direkt, wenn Sie eine Frage haben. Herzliche Einladung dazu, da ist es gedacht. Die Überschrift des heutigen Gesprächs ist ja, wenn Glaubensstärke die Welt verändert, 1989 und die Stasi-Besetzungen in Thüringen. Ich kündige gleich an, wir wollen nicht nur auf die Stasi-Besetzungen schauen. Frau Sengwald, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur darauf schauen, sondern das ganze Thema Glaubensstärke, Glaube in der DDR, dass wir das mit in den Blick nehmen. Und Ihren Namen habe ich jetzt schon gesagt. Vielleicht mögen Sie direkt anschließen, Frau Sengwald, und anschließend dann Herr Ippold mit einer kurzen Selbstvorstellung. Zuvor noch zu meiner Person. Mein Name ist Niklas Wagner. Ich leite die Akademie des Bistums Erfurt und werde so ein bisschen das Gespräch anleiten. Frau Sengwald, bitte.
Ja, also man sieht es am Schild, Barbara Sengwald. Ich wohne seit 1986 in Erfurt. Vorher habe ich in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, in Friedrichsroda, in Dresden und in Berlin gelebt. Also Sie sehen, ich bin viel rumgekommen. Und ich habe schon in den Anfang der 80er Jahre Kontakt mit der Opposition gehabt, in Dresden und Berlin und dann eben auch in Erfurt sehr stark, bin ich dann selbst sehr aktiv geworden. Vorher habe ich immer nur mitgemacht, in Erfurt bin ich selbst aktiv geworden und habe dann unter anderem Frauen für Veränderung in Erfurt gegründet, das neue Forum mitgegründet, wie gesagt, die Stasi aufgelöst, im Bürgerkomitee war ich, im Interimsparlament war ich und habe dann auch Bündnis 90 hier, also Bündnis 90, mitgegründet. Ich war also immer engagiert, immer aktiv. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus, habe mich dann etwas von der Kirche entfernt und bin dann aber durch die Gruppen, durch die Opposition zur Kirche zurückgekommen. Soweit erstmal.
Dankeschön. Herr Ippold.
Also mein Name ist Harald Ippold, komme aus Gotha, bin dort geboren, wohne immer noch, also nicht so viele Stationen wie du. Bin dort also noch gebürtig, bin katholisch und habe dort also im christlichen Elternhaus die Anfänge des katholischen Glaubens gelernt und das war ja in der DDR wichtig, sage ich mal. Wir waren nicht bei den Pionieren, ich war nicht bei der FDJ und bei der Jugendweihe. Das haben wir ja dann selber entschieden. Als Kinder, sage ich mal, haben es ja die Eltern entschieden. Dann bin ich als 18-Jähriger inhaftiert worden, ein halbes Jahr, saß ich im Stasi-Gefängnis in Erfurt, war dann in Mitte der 80er Jahre als Bausoldat, also Wehrdienst verweigert mit Waffe, war dann im Bürgerkomitee in Gotha, hab dann auch mit die Stasi besetzt, war dann hinterher auch aktiv oder vorneweg auch aktiv und hinterher nach dem 4. Dezember dann Freie Wähler und so weiter.
Vielen Dank auch Ihnen. Vielleicht hake ich an der einen Stelle nochmal ein. Sie haben gesagt, Sie waren ein halbes Jahr hier im Gefängnis Andreasstraße inhaftiert. Was haben Sie denn angestellt?
Also ich habe zum 17. Juni 1978, 1953, wo das Ereignis war, war ich ja noch nicht geboren, zum 25. Jahrestag des Aufstandes am 17. Juni habe ich auf die Straße mit Schulkreide mehrmals geschrieben, es lebe der 17. Juni, und da das hat irgendjemand gesehen, und da wurde ich 4 Tage später verhaftet und bin auf ein Jahr verurteilt worden, bin dann aber nach einem halben Jahr zur 2 Jahre Bewährung rausgekommen dann.
Gibt es an der Stelle zu den Biografien unserer beiden ZeitzeugInnen schon Nachfragen? Bitte.
Was bedeutet Stasi-Besetzung?
Also die Staatssicherheit ist, das ist der Geheimdienst der DDR gewesen, der nicht nur nach außen agiert hat, sondern auch nach innen agiert hat, der gerade die, solche Leute wie mich, also oder wie uns, Oppositionelle ausspioniert hat, der in Schulen schon angefangen hat in und so weiter, also in Betrieben, in allen Bereichen der Gesellschaft versucht hat rauszufinden, wer denn politisch nicht ganz auf Linie ist und was kann man damit machen. Die haben Konzepte entwickelt und so weiter. Das war sozusagen der lange Arm der führenden Partei, der SED, die die Repression ausgeübt haben. Und diese Institution, das waren ziemlich viele, man wusste auch, wo die sitzen, also wo die Bezirksämter sind, und die wurden dann im Zuge der friedlichen Revolution, als schon viel passiert ist, als es schon Demos gab etc., als letzte Bastion der Staatsmacht besetzt und aufgelöst.
Ja. Damit die Akten, die genau, die Wochen vorher verbrannt worden sind, also das haben wir dann alle mitgekriegt, damit nicht alle Akten verbrannt werden. Deswegen ist dann die Entscheidung von mutigen Leuten gekommen, zu besetzen. Und in Erfurt war die erste in der DDR, ne, die besetzt worden ist. Und dann haben wir das in Gotha zum Beispiel auch durch, also es gab ja kein Handy und Telefon auch nicht groß. Wir haben das aber auch dann mitgekriegt und haben auch am 4. Dezember die Kreisdienststelle noch besetzt. Und so ging das die nächsten Tage in der gesamten DDR.
Sie hatten auch eine Frage.
Nachfrage zum 17. Juni. Die SDR hat versucht, das mehr oder weniger totzuschweigen und hat immer auch entsprechend neuralgisch reagiert, wenn daran erinnert wurde. Deshalb würde ich noch mal fragen, also wie sind Sie auf die Idee gekommen, da das auf die Straße zu schreiben? Und also auch, wie ist das, was für eine Erinnerung hatten Sie daran? Oder wie ist es über die Familie? Oder?
Also wie das heute auch so ist, wenn jetzt ein besonderer Jahrestag ist, also 30 Jahre Grenzöffnung oder so, kommt ja immer mehr. Und wir haben ja, ich war 18, 1978. Wir haben ja in der DDR auch kein Ostradio und kein Ostfernsehen geguckt. Wir haben Westfernsehen und Westradio gehört. Und bei so einem Jubiläum kommt natürlich dann auch mehrere Berichte, ja, im Radio, im Fernsehen. Und Und da ich im Freiraum Kirche in der DDR groß geworden bin, wo ich meine Meinung sagen konnte, wo ich untersgleichen war, ja, habe ich meine Meinung mit Schulkreide auf die Straße geschrieben. Mehr nicht. Also ich habe da nicht irgendwas Schlimmes dabei gedacht, sondern war eben so. War eben auch vielleicht die jugendliche Naivität noch dabei. Ja, ein bisschen.
Sie haben es gerade schon so angesprochen, Herr Ippold, Kirche als Freiraum. Sie, Frau Sengewald, haben es ja auch schon gesprochen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mitnehmen in die Zeit. Was genau haben Sie, Frau Sengewald, anschließend auch Sie, Herr Ippold, in den Kirchen erlebt?
Also ich bin in die Christenlehre gegangen, die natürlich außerhalb der Schule stattfand. Und ich wurde, also was ich in der Kirche erlebt habe, ja, ich habe Kinderbibel gelesen, oder wir haben Kinderbibel gelesen, hab Geschichten gehört als Kind, und Jesus war mein großes Vorbild, mein erstes großes Vorbild. Später hatte ich dann auch andere Vorbilder, aber ich wollte eben so leben wie, oder so versuchen, so zu leben wie Jesus. Ich hatte ein starkes Gerechtigkeitsgefühl, wollte immer auch den Armen und Schwachen helfen. Das fing schon in der Schule an, dass ich immer den schwachen Schülern auch Nachhilfeunterricht gegeben habe. Also solche Sachen. Also ganz naiv und. Und dann hatte ich, also ich bin konfirmiert, ich bin evangelisch, ich bin nicht katholisch, wurde konfirmiert und der Konfirmationsunterricht war grottenschlecht. Wir haben nur auswendig gelernt, das hat mich also sehr, sehr runtergezogen und sehr entfernt auch. Also nach der Konfirmation, ich sagte es schon, habe ich mich von der Kirche entfernt. Ich hatte da einfach noch nicht erlebt, ich war 14, wie in den kirchlichen Räumen sich Freiräume bilden können. Das habe ich eben einfach da in dieser Zeit als Jugendliche nicht erlebt, sondern eben erst später, als ich dann eben in die Oppositionsgruppen ging und da Kontakt hatte zur jungen Gemeinde anfänglich und später dann zu Umweltgruppen und Menschenrechtsgruppen, Friedensgruppen, Frauen für den Frieden. Wir hatten ja keine Räume, in denen wir uns treffen konnten. Wir haben uns meist oft in Wohnungen getroffen, aber wenn wir eben mehr waren und uns mit anderen treffen wollten, die wir nicht so kannten, dann haben wir eben kirchliche Räume genutzt dafür. Wir haben danach gefragt, das war vor allen Dingen hier in Erfurt, also ganz stark ausgeprägt, dass wir eine sehr progressive Kirchenleitung hatten. Und die Stadtmission hatte, die evangelische Stadtmission hatte viele Räume zur Verfügung und hat eben allen Gruppen und allen, die gefragt haben, diese Räume zur Verfügung gestellt. Und da habe ich eben einfach erlebt, dass das der Bereich ist, wo man miteinander offen reden kann, wo man ehrlich sein kann und nicht diese Schizophrenie, die wir in der DDR leben mussten oder viele leben mussten, also in Schule oder im Beruf oder in woanders mussten wir sagen, was gewünscht ist. Und zu Hause hat man ganz anders diskutiert, jedenfalls in meinem Elternhaus war das so. Ja, und das war in den kirchlichen Räumen eben einfach anders und das ist eben auch der große Beitrag der Kirche sozusagen zur Opposition und zur friedlichen Revolution, die sich aus diesen Gruppen heraus natürlich entwickelt und bewegt hat.
Ich habe zwei Fragen, Sie als erstes, anschließend Sie.
Ja, eine Frage, konnte man denn in den kirchlichen Räumen, Sie sagten, wir konnten frei unsere Meinung dort sagen, konnte man denn da tatsächlich sicher sein oder gab es mitunter die Gefahr, dass dort auch Spitzel oder Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind, das Ganze untergraben?
Also natürlich war uns allen klar, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Leute dabei sind, die Spitzel sind. Also wir haben damals Spitzel gesagt, der Begriff IM, also inoffizieller Mitarbeiter, den gab es da noch nicht, den haben wir nicht gewusst, wie das heißt. Wie weit das ging und wie viel das waren und in welchem Umfang, das haben wir nicht gewusst. Wir haben es auch nicht gewusst, sondern geahnt. Wir hätten uns selbst beschränkt, selbst paralysiert, wenn wir uns ständig danach gerichtet hätten, um Gottes Willen, was darf ich das jetzt sagen? Sonst, das wäre, also dann hätte es die Oppositionsgruppen so und in dem Maße und mit diesen Auswirkungen nicht gegeben. Sondern es war uns klar, es kann sein. Und das Wesen einer Diktatur ist ja Willkür. Man wusste nicht, was passieren wird. Man konnte einen politischen Witz irgendwo erzählen und kam eben ins Gefängnis. Aber man konnte auch, irgendeine Aktion vorbereiten, die trotzdem verraten wurde und es passierte nichts. Also das Wesen ist Willkür und deswegen haben wir uns im Grunde genommen einfach nicht danach gerichtet, sondern haben das gemacht, was wir tun wollten, natürlich in einem gewissen Rahmen, dass man, ich war alleinerziehend, ich musste schon aufpassen, dass ich nicht möglichst ins Gefängnis komme, weil das wäre eine Katastrophe gewesen. Also ich habe schon überlegt, was ich tue, wie weit gehe ich, aber geschützt, völlig geschützt war ich natürlich nicht, klar.
Möchten Sie was ergänzen, Herr Ippold?
Nee, also wir wussten auch in der Jugend, also ich war ja, sag ich mal, ich war ja in der Jugend auch schon in der Kirche aktiv, also Jugend heißt 14, 16 Jahre, also wir hatten auch Bibelwerkwochen und es gab ja im Bistum Erfurt gibt es ja zwei kirchliche Häuser, die es zu DDR-Zeiten auch gab, also das St. Sebastian-Haus hier in Erfurt und das Marseille-Kalou-Haus in Heiligenstadt. Und wenn wir dort nach Heiligenstadt gefahren sind, ja, dann wussten wir auch, dass die Bahnpolizei in Leinefelde in Zug steigt und uns junge Leute kontrolliert, ne, ob wir nur lange Haare hatten oder nicht. Die haben alle kontrolliert, weil Heiligenstadt 5 Kilometer von der Grenze weg war. Ne? Also haben wir auch nicht gesagt, dass wir dort ins Jugendhaus fahren. Einmal haben sie uns rausgeholt, dann saß man 3 Stunden auf dem Bahnhof, bis dann irgendwie von Heiligenstadt jemand kam und hat uns geholt. Ne? Aber das wussten wir und trotzdem sind wir dorthin gefahren. Ja? Und wir wussten auch, dass vielleicht jemand dabei ist. Und weil sonst wäre das passiert, sonst hätten wir uns dort nicht frei bewegen können. Ne? Und das war unser mein großer Vorteil, sage ich mal, dass ich den kirchlichen Raum hatte, dass ich da auch frei erzogen worden bin, ne? und das auch meine Eltern verstanden haben. Ne?
Ihre Frage, bitte.
Also ich habe mehr eine Frage im Sinn, aber die ist ein bisschen größer. Also ich frage mich, vielleicht auch nicht passend, aber wie eine Diktatur, nach einer Diktatur in Deutschland entstehen konnte, aber es ist vielleicht ein bisschen zu groß.
Okay.
Ich habe es nicht ganz verstanden, weil es etwas schwer ist.
Wie eine neue Diktatur.
Die Frage war jetzt im Prinzip, wie eine nach der nationalsozialistischen Diktatur noch eine weitere Diktatur entstehen konnte. Mögen Sie was dazu sagen? Vielleicht kurz?
Naja, ich meine, das ist eine historische Frage auch. Ne? Frankreich, England, USA und Sowjetunion haben eben einfach Deutschland aufgeteilt und wir waren eben sowjetische Besatzungszone und waren eben dadurch sowjetisch geprägt und dieses System der Sowjetunion hat sich eben in der DDR dann ist in der DDR genauso entstanden. Die Kommunisten oder die Vereinigten Sozialdemokraten mit den kommunistischen Partei, die dann zur SED wurden, haben eben einfach von der Sowjetunion eingesetzte Macht ergriffen und dann hat sich das so entwickelt. Schwierig jetzt. Das ist sehr, ein großes Feld, also schwierig zu sagen. Aber dadurch ist eben im Osten die Diktatur der Arbeiterklasse, so hieß es, entstanden. Es hieß ja sogar so.
Erst Sie, anschließend Sie.
Dazu sagen, es gibt da von der Bundesstiftung Aufarbeitung eine schöne Ausstellung zu dem Titel, die Mütze Leute versagt war. Es geht genau um die Anfänge, auch die demokratischen Anfänge der unterschiedlichen Parteien nach dem Krieg in der DDR. Und es ist eine Ausstellung einfach über die Personen, die das versucht haben, von denen einige es nicht überlebt haben, einige im Gefängnis waren und einige dann im Westen geflohen sind. Also vielleicht ein Teil der Antwort. Kann man bei der Bundesstiftung Aufarbeitung auf der Internetseite finden, kann es auch bestellen, diese Ausstellung.
Inhaltlich schließt sich ja auch die Frage an, wie funktioniert so eine Aufarbeitung oder wie auch immer man das nennen will, einer Diktatur. Das sind also Fragenkomplexe, die, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter wegführen von unserem Thema hier. Aber jetzt Ihre Frage, bitteschön.
Meine Frage ist, 1989, als so die Friedensbewegung, Friedensgebete und Demonstrationen entstanden, hatte man im Westen zumindest das Gefühl, da geht eine unheimliche Kraft von aus. Da ist ganz viel in Bewegung. Hat das den Kirchen oder dem Gefühl, wie lange hat das angehalten? Also hat das, wie lange nach der Wende war das noch eine Kraft oder eine Stärke?
Also ich hab deswegen jetzt so gelacht, weil mein Gefühl, ich habe da auch in Gotha die Demonstration dann mit vorbereitet. Und wo der 9. November kam, die Grenzöffnung, war es vorbei. Ja, war es vorbei. Weil vorher haben die Leute in Gotha gerufen, wir sind das Volk. Ja, und am 9. November oder am 11. November haben wir eine Demo gemacht, oder am 12. Wir sind ein Volk. Ja, hieß dann. Dann waren auf einmal Deutschlandfahnen da und das war vorher nicht. Also es war für uns dann, weil dann hatten die Leute andere Interessen. Die ersten Tage, also wir in Gotha sind 25 Kilometer von der Grenze weg. Ja? Also die ersten Tage standen die Leute entweder an der Polizei, weil sie einen Ausweis für ihre Kinder holen wollten, oder standen an der Staatsbank, weil sie die 15 oder 30 D-Mark, die die DDR dann auch jeden Ostbürger gegeben hat, oder die standen an der Tankstelle. Und die da nicht standen, standen auf der Autobahn. Ja, also der Stau ging bis Gotha die ersten zwei Tage. Und das war dann schon, da war dann vieles schon weg, ist meine Meinung.
Meine Wahrnehmung ist etwas anders. Es stimmt, bei den Demos wurde dann auch gerufen, wir sind ein Volk, was ich auch nicht schlimm fand, weil eigentlich fand ich das auch.
Ich fand es auch nicht schlimm.
aber die Arbeit, also die Stasi-Besetzung zum Beispiel, ist ja erst am 4. Dezember gewesen. Und ohne dass viele sich daran beteiligt hätten, auch dann danach, wäre das nicht gelungen. Und die Arbeit hat da eben auch erst angefangen. Auch das neue Forum hat ganz viele Arbeitsgruppen gehabt, die in unterschiedlichen Bereichen neue Konzepte der Demokratisierung und für eine erneuerte DDR entwickelt haben. Ob das Bildung war, ob das Wahlgesetze waren, ob das alles Mögliche. Und also in vielen allen gesellschaftlichen Bereichen. Und da haben viele Menschen mitgemacht und die haben nicht am 9. November aufgehört, damit zu machen. Und wie gesagt, auch nach der Stasi-Besetzung hat sich das Bürgerkomitee hier in Erfurt jedenfalls gebildet, woanders auch, aber da lief es ein bisschen anders ab. Und da waren viele, viele Menschen, die dort in der Stasi die Wache gehalten haben und die Akten bewacht haben, dass sie nicht verbrannt werden, also dass sie nicht noch weggeschleppt werden. Und dieser Prozess der Auflösung der Stasi, der ging bis, also über ein Jahr eigentlich. Und es haben, also, es ist nicht so, dass das, ich habe, meine Wahrnehmung ist einfach anders, dass eben viele danach immer noch weiter mitgemacht haben. Oder das Interimsparlament, sagte ich ja schon. Das Interimsparlament ist in Erfurt, ich glaube, das gab es woanders gar nicht. Das Stadtparlament sollte sich auflösen. Wir als Bürgerkomitee wurden immer angefragt plötzlich, weil das Stadtparlament war durch Wahlfälschung zustande gekommen. Und das Bürgerkomitee war eben paritätisch zusammengesetzt und war dadurch irgendwie legitimiert. Und wir haben ständig Fragen gekriegt, die sich auch mit der Stadt beschäftigt haben. Warum gibt's in unserer Schule jetzt plötzlich keine Milch mehr für die in der Hofpause? Solche Sachen. Wir waren heillos überfordert und deswegen haben wir gesagt, nein, das Stadtparlament muss sich auflösen und wir müssen bis zur ersten freien Wahl im Mai. Das stand dann schon fest, dass im Mai im März. Nein, das war aber Kommunalwahl war Mai.
Ja.
Es geht ja jetzt um die Kommune. Und bis dahin muss es ein Übergangsparlament geben, ein Interimsparlament, was genauso zusammengesetzt ist, paritätisch, weil keiner wirklich legitimiert ist. Und da haben auch viele mitgemacht. Viele haben da auch im Hintergrund gewirkt. Also meine Wahrnehmung ist so, dass das dann langsam abebbte. Immer noch Leute sehr aktiv waren.
Herr Ebold. Also es war ja nicht so, dass in Gotha keiner mehr mitgemacht hat, aber wir haben schon den Unterschied gemerkt, oder ich habe den Unterschied gemerkt. Wir haben in Gotha auch den runden Tisch gehabt, der dann ab Anfang Dezember mit allen neuen Parteien, die sich gegründet haben, mit dem Bürgerkomitee, mit den Kirchen, jeweils zwei zwei Vertreter und der runde Tisch war dann eben auch bis Mai, also da gibt es auch ein dickes Buch mit allen Protokollen drüber, der war bis Mai, also auch das Ersatzparlament in Gotha, ne, wo die Volkspolizei dabei war, wo noch der Rat des Kreises dabei war, aber nichts mehr selber entschieden hat, sondern es wurde eigentlich alles am runden Tisch entschieden. Aber es waren nicht mehr so viele aktive Leute wie vielleicht vorher. Ja, also wir waren ja auch eine kleinere Stadt. Gotha hat 50.000 Einwohner, Erfurt hat zu DDR-Zeiten, weiß ich nicht, 200.000 gehabt oder so.
Ja.
Ja? So. War ja auch noch anders. Ja?
Ich habe Ihre Frage auf dem Schirm. Ich würde vorher noch mal eine kurze Rückblende machen, auch im Blick auf Titel. Da ist ja das Stichwort Glaubensstärke. Herr Ipold, Sie waren ja, haben es vorhin so nebenbei erwähnt, Sie waren als Bausoldat da, also Mitglied der Armee, aber nicht an der Waffe. Sie waren da nicht hier in Gotha oder Umkreis stationiert, sondern weit weg. Wie hat Ihnen in der Zeit vielleicht ganz besonders Ihr Glaube geholfen?
Also man muss sagen, ich bin ja als 18-Jähriger inhaftiert worden, hatte dann 2 Jahre Bewährung. Also und danach, 1982, wurde ich zur Musterung gerufen. Und da habe ich dann eben gesagt, Bausoldat. Ich wusste vorher schon, okay, wenn ich das sage, dann wäre ich wieder nach Hause geschickt. Und in der DDR war es ja bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, dass man die Wehrpflicht eingezogen werden konnte. Und im Jahre 1985 bin ich 26 geworden. Also wusste ich, dass ich da erst zum Bausoldaten komme. Ne? War dann verheiratet, hatte 2 kleine Kinder. Meine Frau war dann alleine. Und ich wusste auch, dass ich auf die Insel Rügen, also das Gefühl war bei mir schon da, wo ich erfahren habe, dass auf der Insel Rügen Bausoldaten sind, wusste ich, dass ich da oben hinkomme. Das war so die Macht des Staates, die Leute aus Thüringen oder aus den Erzgebirge, wir hatten sehr viele aus den Erzgebirge, evangelische, die waren auf der Insel Rügen und die paar, die aus dem Norden der DDR, die waren hier im Süden der DDR. Also 550 Kilometer, alle 8 Wochen 2 Tage nach Hause, 14 Stunden mit der Reichsbahn, die war genauso pünktlich wie die Bundesbahn heute. Und da blieb nicht viel übrig. Das habe ich aber mit meiner Frau auch vorher geklärt und habe gesagt, das wird so kommen und so kam es auch. Und natürlich, wir waren 360 Bausoldaten. Mir ging es leichter als meiner Frau mit 2 Kindern zu Hause. Ja? Wir hatten dann auch Unterleutnants, die natürlich 21 Jahre waren. Denen haben wir dann erklärt, warum wir da waren. Die hatten einen Lehrgang vorher gekriegt von der Armee, dass wir Staatsfeinde sind, dass wir Asoziale sind oder wie auch immer. Ja, das haben sie dann relativ schnell mitgekriegt, dass das nicht so ist. Und wir haben dann auch unsere Andachten gemacht. Wir haben, was weiß ich, immer jemanden gehabt, der reden konnte, wenn ein Brief von zu Hause kam, dass irgendwelche Probleme waren oder so. Und wir haben dann auch, wir konnten dann sogar mit dem NVA-LKW, konnten die Evangelischen, weil das ja bei denen sehr aktiv war, die Posaunenchöre oder so, die durften dann einmal in 2 Wochen mit dem LKW 30 Leute mit ihren Instrumenten nach Bergen zum Gottesdienst fahren. Ja? Also, und daheim, wir waren fast alle verheiratet auf unserer Kompanie, weil wir alle Jahrgang 59 waren. Und da hat uns das schon, also mir der Glauben auch schon geholfen. Ne? Und wenn ich dann in Bergen mal Ausgang hatte am Sonntag und zum Gottesdienst war, da gab es immer eine Familie, die gesagt hat, komm mit zum Essen und du kannst deine Sachen waschen oder wie auch immer was war. Und das waren so die Kleinigkeiten, wo man gesehen hat, da oben gab es ja genauso wenig Christen oder noch weniger Christen wie hier in der Diaspora, ja, aber es war immer jemand da, ja, und das hat gestärkt. Ja.
Ihre Frage bitte.
Ja, wenn Sie gestatten, hätte ich 2 Punkte. Der erste Punkt in Bezug auf Ihre Haltung. Ich gehe davon aus, dass in der DDR viele nicht einverstanden waren mit dem Unrechtsregime, aber es ist das eine, nicht einverstanden zu sein, das andere ist es, tatsächlich aktiv zu werden. Und da würde mich interessieren, was ist das, was bei Ihnen den Kick gegeben hat, sozusagen aus der Deckung rauszugehen. Das wäre so der eine Punkt. Und wenn ich den zweiten Punkt direkt anschließen darf. Sie haben beschrieben, wie groß die Städte sind. so furchtbar groß nicht. Und wenn Sie beschrieben haben, was Sie erlebt haben in Ihren Städten, dann die Aktenvernichtung verhindert haben, erfolgreich, Sie standen ja Menschen gegenüber. Und die gleichen Menschen, möchte ich vermuten, haben Sie vor der Wende gesehen wie nach der Wende. So groß sind die Städte nicht, als dass man sich aus dem Wege hätte gehen können. Und da würde mich interessieren, ne, man sieht sich im Sportverein, im Einkaufsmarkt, wo auch immer, wie das gelingt oder was das für Situationen war, wie Sie damit umgegangen sind.
Ich würde gerne die Antwort so ein bisschen zweisplitten. Ich würde vorschlagen, Sie beide antworten erstmal auf die erste Frage nach der Motivation, dem Auslöser vielleicht für Ihr Engagement. Den zweiten Punkt notiere ich mir, wir greifen ihn auf. Ich würde dazwischen nur noch die Station Stasi-Besetzung dann schalten. Sie ist im Titel der Veranstaltung, da sollten wir auch noch mal kurz darüber sprechen. Aber jetzt die erste Frage, die Motivation für Ihr Engagement. Mögen Sie beginnen, Frau Sengewald.
Also die Motivation, da gibt es mehrere. Aber es geht um den Kickpunkt. Der Kickpunkt ist für mich 1968 der 21. August gewesen. Für die, die das nicht jetzt präsent haben, der Einmarsch, der also in der Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei, fand eine Reformbewegung, die auch von oben stattfand, also fand statt. Und mit meinen Eltern, ich war damals 14, 15. Und ich habe einen älteren Bruder und da wurde ziemlich viel darüber geredet zu Hause und wir haben Radio Prag gehört und wir haben das also sehr intensiv verfolgt, was dort stattfindet. Und es war für uns eine riesengroße Hoffnung, dass es vielleicht bei uns auch so weit kommen möge. Das ist doch etwas, es hieß damals Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Dass es also freier, offener, schöner wird. Und am 21. August 68 marschierten die Warschauer Paktstaaten in Prag ein und walzten sozusagen diese Bewegung nieder. Und das war für mich, da starb eine Hoffnung. Und Sie merken, es ist sehr emotional. Für mich war klar, von dem Tag an, oder für mich war klar, nicht von dem Tag an, aber war klar, in dieser Gesellschaft werde ich nie mitmachen können, sondern ich werde immer Opposition sein. Ich werde auch, und für mich war auch klar, von jetzt an werde ich auch nicht mehr so diese Schizophrenie mitmachen. Ich werde ehrlich sein, ich will meine Meinung sagen, natürlich bis zu einem gewissen Grad, sagte ich vorhin schon, und das hat dann mich immer mehr auch in Schwierigkeiten gebracht, auch in der Schule. Ich durfte nicht studieren. Und so wird man automatisch in Opposition gedrängt. Wenn einem vieles verwehrt wird, wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja, und so bin ich so da gelandet, wo ich dann eben gelandet bin.
Wie war das bei Ihnen, Herr Ippold? Gab es da den Kickpunkt?
Ich war ja nicht so oppositionell wie du. Ich war ja nur christlich. Also da, ne? Also ja, aber ich habe dann, also der Kick bei mir war eigentlich dann erst im Sommer 89, sag ich mal, wo die Kommunalwahlen waren. Aber vorher habe ich gesagt, okay, ich bin katholisch, also kann ich nicht katholisch und für den Staat sein. Also ich habe auch gesagt während der Lehre, ich trage keine DDR-Fahne zum 1. Mai zur Demonstration. Und da gab es Diskussionen und dann war es erledigt. Und wo ich von der Musterung kam, dass ich zum Basodaten gehe, kam am nächsten Tag ein Anruf aus von der Leitung von der Genossenschaft, da musste ich zu meiner Vorsitzenden, da war einer von der Stasi dabei, der Parteisekretär war dabei und meine Vorstandsvorsitzende vom Konsum, ja, die wollten mich also nochmal überreden, dass ich also, wenn ich zu den Soldaten gehen würde, dann würde ich in der Nähe bleiben und ich habe ja nun Frau und zwei kleine Kinder und so weiter und so fort. Mit sowas kamen sie dann auch gleich nächsten Tag, ja. Und das war für mich nicht so, dass ich jetzt Revoluzer war, ja. Also das kam dann erst im Sommer 89 dann, ja.
Der Sommer 89 ist
vergangen, am 9. November 1989, das war die Maueröffnung, und am 4. Dezember, vier Wochen später also ungefähr, hier in Erfurt die Besetzung der Stasi-Zentrale. Jetzt gibt's ja die Legende, dass die durch Frauen besetzt worden ist. Was sagen Sie dazu, Frau Sengewald?
Also die Legende stimmt insofern, dass Frauen die Initiative ergriffen haben. Frauen waren die Ersten, die gesagt haben, also wir müssen da jetzt was tun. Da rauchen die Schornsteine, das haben allerdings auch Männer festgestellt. Also da raucht der Schornstein und da wird was verbrannt und das, auch die Hygiene hat in der Luft Partikel erkannt und das ging also so, das war eigentlich ein Gerücht, aber eigentlich war es klar. Und Frauen haben in der Nacht zum 4. Dezember sich überlegt, wir müssen da was tun. Die Akten, das sind Akten über uns, das wussten wir natürlich schon. Und das, wenn man das verbrennt oder vernichtet, ist das eine Straftat. Und also Frauen gingen los und wir hatten ja alle keine Telefone, und sondern nur in unseren Betrieben und dann
Eine Ruhe damals.
Ja. Vielleicht können wir das Handy kurz ausschalten.
Ich will das nur fertig erzählen, ganz kurz noch. Und wir haben uns ja gekannt, also so groß ist Erfurt eben nicht. Alle die Gruppen, die so in der Opposition oder in der Stadtmission eben zugange, in der Kirche zugange waren. Wir haben uns gekannt, wir sind von Ort zu Ort, also von zu Wohnungen gelaufen, haben geklingelt, kommt, wir müssen jetzt die Aktenvernichtung verhindern und oder eben in den Betrieben angerufen. Und dann kamen die Ersten, also ich war eine mit der Ersten, und da waren natürlich überwiegend Frauen erstmal, aber es kamen dann natürlich auch Männer und ganz viele. Also ich meine, ohne die vielen wäre es nicht gelungen. Und im Übrigen ist es so, dass zwei Frauen gleichzeitig auf die Idee gekommen sind, unabhängig voneinander. Und die heißen auch beide, haben beide denselben Nachnamen. Deswegen wird das immer in der Geschichte ein bisschen falsch erzählt. Es wird alles sozusagen als eine Person zusammengefasst, was aber nicht stimmt. Selbst die Stasi ist darauf reingefallen. Die haben, weil sie beide denselben Nachnamen hatten, hat die Stasi das auch als eine Person gesehen. Also ja, das hat man dann in Akten gelesen. Okay, also die Legende, die Frauen haben angefangen, aber sie haben nicht die Stasi alleine besetzt, sondern das konnte nur gelingen, weil es ganz viele waren und viele Männer dabei waren. Also einfach ganz viele Menschen. Und das ging ja, ich habe das vorhin schon erzählt, es ging weiter und die Arbeit ging ja dann erst los und da haben sich ganz viele beteiligt.
Ich habe hier zwei Fragen registriert, würde ich auch gleich aufrufen, aber vielleicht können Sie uns vorher noch mal kurz mitnehmen zu dem 4. Dezember. Wie ist das ganz praktisch abgelaufen?
Ganz praktisch. Wir haben uns vor der Stasi getroffen, haben überlegt, was machen wir denn jetzt hier? Wie machen wir denn das jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, welche müssen jetzt Leute ranholen? Die sind in die Bibliothek gegangen und haben, weil dort ein Telefon war, haben die Betriebe angerufen und haben in den Betrieben die Leute aktiviert, zur Stasi zu kommen. Unter anderem die Erfurter Verkehrsbetriebe, die dann auch sehr schnell kamen und einen Hintereingang sich mit so einem Schienenreinigungsfahrzeug, so ein rieses Teil, querstellten, damit nichts mehr raus kann, um Akten rauszufahren. Welche haben versucht reinzukommen? Ich habe das auch gemacht erst, aber dann haben wir überlegt, wenn jetzt welche reinkommen, wir wissen ja nicht, ob die wieder rauskommen. Naja, es klingt jetzt ein bisschen lustig, aber es war schon auch sehr, mit mulmigem Gefühl haben wir das alles gemacht. Und deswegen bin ich dann mit der einen, mit demselben Nachnamen, mit der Angelika Schön, haben wir gesagt, wir fahren jetzt zum Bezirksstaatsanwalt. Die wusste, wo der ist, wo der sitzt, weil sie war schon mal vorgeladen zu einem Staatsanwalt. Wir holen jetzt den Bezirksstaatsanwalt um sozusagen die ganze Sache, wenn da was passiert, zu legitimieren, was wir hier tun, weil das ist eine Straftat. Und die DDR hat ja immer gesagt, wir sind ein Rechtsstaat. Also haben wir die DDR, haben wir das wörtlich genommen und haben gesagt, Staatsanwalt, Unrecht muss jetzt her. Deswegen habe ich einen Teil der Geschichte nicht mitgekriegt. 10 Leute sind rein, also die Stasi, also der Chef der Staatssicherheit meinte auch, wie vorher schon so viele SED-Funktionäre, man könne jetzt einfach ein bisschen Luft rauslassen und dann gehen die schon wieder nach Hause und haben gesagt, okay, 10 Leute dürfen rein. Wir zeigen euch, was wir hier machen und es ist alles nicht schlimm und dann so. Das waren überwiegend übrigens dann Kirchenleute, die da rein sind, weil die geschützter sind, waren als andere, immer noch zu dem Zeitpunkt. Die haben eine Institution im Rücken, die sich dann darum kümmert, wenn jemand, also andere hatten das nicht. Und ja, das hat aber natürlich nicht funktioniert. Also der Hintereingang wurde einfach überrannt und die Leute sind rein und die armen beiden Wachsoldaten, die zum Glück schon ihre Waffe bei ihrem in der Stasi eigenen Friseurladen abgegeben hatten. Die hatten einfach Angst, dass sie schießen müssen und haben ihre Waffen, weil sie das ja eigentlich nicht durften, die mussten ja mit Waffen da stehen, aber die hatten schon keine mehr, weil sie eben Angst hatten, schießen zu müssen und deswegen haben sie abgegeben. Also toll, ne? Also versteckt sozusagen. Ja, dann sind wir rein, sind es alle, viele rein, es sind Gruppen durch das ganze Gebäude geführt worden. Wir haben gesagt, wir wollen das sehen, wir wollen die Verbrennungsöfen sehen, wir wollen die Abhöranlagen sehen, wir wollen die Computer sehen und so weiter. Wäre alles nicht da, wir haben natürlich alles gefunden. Und dann haben wir ab Mittag mit den Stasi-Offizieren, also die saßen in einer Reihe, wir saßen auf der anderen Reihe, verhandelt. Haben unsere Forderungen vorgebracht auf völlige Einstellung der Arbeit, Kontrolle, Versiegelung der Räume. Ja, und das hat dann funktioniert. Von da an gab es eine Bürgerwache, die jeden, der rein und raus ging, von den Mitarbeitern, von den Stasi-Offizieren oder Mitarbeitern, Taschenkontrolle, dass sie eben nichts mit rausnehmen. Und registrieren, wer raus und rein geht. Die Bücher gibt es heute noch riesige. Also da haben sich wirklich, müssen sich viele beteiligt haben, sonst geht das ja nicht. Und nachts auch Kontrolle, also Bürgerwache vor den versiegelten Räumen. Der Staatsanwalt wurde gezwungen, der Militärstaatsanwalt kam dann, wurde gezwungen, die Räume zu versiegeln. Gott sei Dank war einer vom Naturkundemuseum dabei, der auch ein Siegel hatte, der hat dann einfach mit versiegelt, sonst hätte das gar nichts genützt, denn die Stasi hatte dasselbe Siegel wie die Staatsanwaltschaft, ja. Was wir da nicht wussten. Also so ging das weiter. Wir haben dann das Bürgerkomitee gegründet, das habe ich schon gesagt. Das Bürgerkomitee hat sich dann 3 Monate lang hauptamtlich, also Teile davon, mit der Auflösung beschäftigt. Es gab Arbeitsgruppen, die Objekte aufspüren sollten und finden und auflösen. Die Abhöranlagen, die Postkontrolle. In der Post, also in dem Hauptgebäude der Post, war ein riesen Raum, wie so eine Durchreiche. Da wurde die Post aufs Band gelegt, die Post aus der Bundesrepublik. Und dann wurde in dem Raum geöffnet irgendwie mit Dampf und was weiß ich alles, große Apparate. Und wenn dann wurden es, ja, entweder es wurde weiter, konnte weiter, dann wurde es wieder aufs Band gelegt und kam dann auf der anderen Seite wieder raus und kam dann in die Postverteilung oder es wurde eben gleich eingezogen oder so. Also das haben wir alles gefunden, das ist alles kein Quatsch gewesen, sondern das haben wir alles gefunden, auch die Abhörteile da in so einer riesigen Telefonzentrale. Ja, und das hat 3 Monate gedauert, vielleicht noch eine Episode dazu, weil wir nur einmal dabei sind, eine ganz kleine. Wir haben, weil ich sagte, hauptamtlich die Stasi aufgelöst. Der als Arbeitsgesetzbuch der DDR hatte einen Passus, dass man 3 Monate für gesellschaftliche Arbeit freigestellt werden kann. Bezahlt. Das war dafür natürlich nicht gedacht, sondern das war eher für Parteilehrjahr oder irgendwelche politischen Schulungen etc. gedacht, ne? Oder Gewerkschaft oder irgend sowas, ja. Ja, und wir haben uns das, haben das rausgezogen, wir wussten das, haben das rausgezogen, haben uns selber diese Scheine geschrieben, sind zu dem damals schon Interimsbürgermeister gegangen, also die eigentliche war schon abgesetzt, da war aber einer, der war auch SED, aber der hatte eigentlich nichts mehr zu sagen, sondern wir hatten das Sagen, wir sind hin, haben ihm gesagt, so, hier, die müssen Sie jetzt alle unterschreiben, und das hat er auch gemacht mit Stempeln von der Stadt. Und wir haben dies in unseren Betrieben abgegeben und waren einfach 3 Monate freigestellt, bezahlt. Für gesellschaftliche Arbeit.
War das bei Ihnen auch so, Herr Epold? Haben Sie auch so eine Unterschrift bekommen?
Nee, das nicht. Also ich kann noch mal ganz kurz zur Stasi in Gotha was erzählen. Genau,
da waren Sie auch dran und anschließend kommen Ihre Fragen zu Wort.
In Gotha gab es ja nur eine Kreisdienststelle, also Bürogebäude, 3 Etagen, 35 Mitarbeiter, glaube ich. Und wir haben ja dann am Mittwochnachmittag erfahren, dass die Stasi in Erfurt besetzt worden ist. Also und bei uns in Gotha war das anders. Wir haben ja Mitte November schon das Bürgerkomitee gegründet. Ne? Was in Erfurt ja erst durch die Stasi gekommen ist, war ja bei uns schon da. Also hat der Pfarrer Rambo, evangelischer Pfarrer, hat dann Leute zusammengetrommelt, Superintendenten mit von der evangelischen Kirche, der hat einen Staatsanwalt aufgetrieben und dann sind wir 10 Leute vom Bürgerkomitee mit Staatsanwalt gegen 17 Uhr, 18 Uhr zur Kreisdienststelle gegangen. Das haben natürlich auch andere Leute noch schon erfahren, also waren wir dann nicht alleine vom Bürgerkomitee, sondern waren 200-300 Leute schon davor und dann gab es erst Diskussionen, also reinkommen, ja, nein, und der Staatsanwalt, der hat auch diskutiert und das hat alles so eine Stunde gedauert, also die wussten ja auch schon, das, was in Erfurt passiert ist, sage ich mal, wir weniger, aber die da drinnen schon, ja, also das haben wir ja dann auch gesehen, jedenfalls sind wir dann reingekommen, nicht alle, also 8, glaube ich, vom Bürgerkomitee und der Staatsanwalt und dann gab es auch genauso Diskussionen wie hier in Erfurt und dann war es schon Nacht und wir haben dann eine Nachtwache, 2 vom Bürgerkomitee und da ich mit einer der Jüngsten war damals, durfte ich dann auch nachts mit da bleiben mit noch jemandem und der Chef von der Stadtsicherheit in Gotha, der Oberste Reske, der war mit da und einer von der Volkspolizei. Die Volkspolizei hat sich alle 2 Stunden abgewechselt, hat dann auch für uns auch was zu essen mitgebracht. Nachts. Also die Volkspolizei war dann eigentlich wirklich die Polizei des Volkes. So, ne? Und nächsten Tag, bei uns war das dann erst am 5., gab es dann die Durchsuchung der Räume, da war auch kein Schlüssel da und hin und her und es war dasselbe wie hier, war ja nicht viel und der Oberst hat dann nachts auch noch zu uns gesagt, naja, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen und es ist ja nichts da und waren Angelscheine und was weiß ich, was er da uns erzählt hat. Also für ihn ist eine Welt zusammengebrochen, natürlich. Ne? Und bei uns war es so, dass dann nächsten Tag die Mitarbeiter gekommen sind, teilweise haben sie es gewusst, teilweise haben sie es nicht gewusst, die wurden dann in die Kantine, also in ihre Büros durften sie nicht mehr. Ne? Und da haben wir dann erst festgestellt, dass jeder auch zu Hause eine Pistole hatte. Ja? Also die hatten ein Jackett oder Jacke an und unter der Jacke hatten sie eine Pistole. Also im Nachhinein war für mich persönlich der 4. Dezember der gefährlichste Tag im Nachhinein, weil wir haben ja dann auch gesehen, wo wir im Haus drinnen waren. Also das ganze Haus war verdunkelt mit Rollos unten in der ersten Etage. Im Büro vom Chef stand ein Megafon. Daneben lag ein Zettel, Bürger, verlassen Sie die Straße, gehen Sie nach Hause. Daneben lagen 3 Rauchbomben. Ja, also die waren vorbereitet, die haben auf uns gewartet. Ja, und wenn dann einer am 5. auch vielleicht durchgedreht wäre, ja, und hätte die Pistole gezückt, dann hätte hätte noch was Schlimmes kommen können. Und nur noch eine kurze Sache bei uns in der Kreisdienststelle. Also wie gesagt, es war keine Einsatzzentrale wie hier, Bezirkskommando. Die hatten eine Waffenkammer mit über 20 Maschinenpistolen, mit über 40.000 Schuss Munition, eine Panzerfaust, mehrere Handgranaten. Ja, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja.
Ihre Frage, bitteschön.
Also ich möchte erstmal, ich bin froh, dass Sie so ganz konkret erzählen. Ich lebe seit 4 Jahren jetzt hier in Thüringen und entdecke ganz vieles, höre viel zu und entdecke vieles. Und für mich ist es wie so ein Treffen, ist so wichtig, weil nochmal etwas von der Kraft derer, die diese Wende herbeigeführt haben. Also wir vom Westen haben es dann eingenommen, aber wir haben es nicht erlitten. Und das kommt mir so oft, wenn ich zuhöre, habe ich so oft, dann möchte ich die Leute holen und sagen, hört zu, was sie gelebt haben und was sie gewagt haben. Und ich war jetzt auch bei dem Treffen Feindberührung im Andreas. Also wie viel geschehen ist, nachdem Menschen gewagt haben, die Lügen zu nennen und den Mut gehabt haben, gegen eine Einengung des Lebens aufzustehen. Also das ist für mich, ich kann da nicht genug zuhören und auch nicht genug um Verzeihung bitten von unserer Seite, von der Wessi-Seite, eine doch oft eine Arroganz, die Wahrheit verdreht.
Dankeschön. Als nächstes sind Sie dran, anschließend Sie.
Meine Frage geht dahin, wie wir es geschafft haben, letztendlich, Sie haben zum Teil beantwortet, überhaupt in diese Stasi-Zentrale reinzukommen. Sie sind ja nicht mit offenen Armen empfangen worden und Sie wussten ja auch nicht, wo Sie dort vor der Tür standen, wie Sie überhaupt empfangen werden. Und wie Ihnen das gelungen ist, hat mich unheimlich beeindruckt eben.
Deswegen haben wir ja in Gotha gleich einen Staatsanwalt mitgenommen.
Ja, ne? Aber Sie haben ja den richtigen Weg auch gewählt. Aber ich als DDR-Bürger, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass die Stasi für einen Machtapparat aufgebaut hat. Es sind ja nicht nur die Hauptamtlichen gewesen, sondern die hatten ja eine Herde von inoffiziellen Mitarbeitern, die quasi gesagt, jeden, der irgendwie, ich sage mal, den Staat mit Äußerungen oder mit Taten im Wege stand, war sofort wer dran und hat die in Visier genommen. Und es sind ja auch ein ganzes Teil Akten verbrannt worden, aber ich sage mal, Gott sei Dank, bei Ihren Initiativen ist die Mehrheit zumindest noch an Akten noch gerettet worden.
Ich will mal einen ganz kleinen Einschub dazu.
Bitte.
Die Öffnung der Akten hat aber auch bewirkt, dass man feststellte, dass es ganz viele Menschen auch waren, die Nein gesagt haben. Und dass man einfach auch herausfinden konnte, es gab ja so Verdächtigungen untereinander oder so, dass diese Verdächtigungen aufhörten. Man konnte rauskriegen, wer war es und wer nicht. Und es sind viele zu Unrecht verdächtigt worden. Und das ist auch ganz schlimm gewesen. Dieses Misstrauen untereinander, das konnte damit aufhören. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der Aktenöffnung.
Genau. Sie hatten eine Frage, anschließend Sie.
Sie waren genau. Mir ist aufgefallen, dass Sie, Frau Sengewelt, am Anfang gesprochen haben von friedlicher Revolution.
Ja.
Meistens wird ja das Wort Wende gebraucht.
Das ist sehr gut, die Frage finde ich sehr gut. Dass den Begriff Wende benutzen wir, die friedliche Revolution vollzogen und gemacht haben und angestoßen haben, nicht, weil Egon Krenz, der Nachfolger von Honecker, kurzzeitige Nachfolger, hat mit auch, das ist auch so eine Art Ventil, denke ich, wollte so eine Art Ventil, mit einem Ventil das Ganze stoppen, indem er sagte, jetzt wenden wir das Ganze. Jetzt wird es eine Wende in der Politik geben zu Honecker. Ja? Was natürlich, der hat den Begriff benutzt und hat ihn eingeführt und für dieses Ereignis, was da stattfand. Und das ist aber Egon Krenz gewesen. Und deswegen können wir diesen Begriff, benutzen wir den Begriff nicht. Es ist eine friedliche Revolution gewesen. Nicht nur eine Wende, ein Umwenden von irgendetwas. Und man kann auch sagen Umbruch oder etc., alles Mögliche, aber nicht Wende.
Also da sind wir uns einig, da haben wir im Vorfeld schon geredet, auch nicht nur für das Gespräch, sondern auch schon länger. Also natürlich ist Wende ein kurzer Begriff, ja? Aber friedliche Revolution ist länger und deswegen wird es auch in Medien oder so immer meistens als Wende. Aber ich bin auch total der gleichen Meinung. Ne? Und ja.
Sie haben
hier hinten war noch.
Gut, dann erst genau. Sie und dann Sie. Wunderbar, wenn das schon so selbstorganisierend klappt.
Ich komme aus dem Sperrgebiet, da sind wir ganz andere Sachen. Und da ging es zum Beispiel um die Frage Kirche, die Herausforderung Staat und Gesellschaft oder miteinander. Bei uns war es so, ich komme aus dem kleinen Dorf. Und ganz wichtig war, ich direkt, der in die Sperrgebiete hineingeboren ist, habe mit dem politischen Forschung gemacht. Da ist, was 20 Hektar Landwirtschaft hatten wir daheim, und da war der Rübenacker und da stand der Zettel, was du so machen hast. Und das erste Fahrrad, wo ich gekriegt habe, vielleicht da war das gleich mal durch den Fahrrad, dann habe ich mich und habe geöffnet und erstmal die Mähmaschine in der Hand.
Entschuldigung, könnten Sie ein wenig lauter sprechen? Manches kommt hier vorne schlecht an.
Und zwar es ist ein Sperrgebiet und war interessant auch für euch, was Kirche, also ganz, was ich so im Nachhinein, meine Erfahrung, der Polizist, der Pfarrer, der Lehrer, das war eine Einheit für uns als Kinder. Das Wichtige war, das Dorf zu schützen, die Familie zu schützen. Und wie auch immer, und das Allerschlimmste war wie in Ordnung, es war im Sperrgebiet so, jeder hatte, jede Gemeinde, sei sie noch so klein, war der Bürgermeister. Und so war es auch, was für die Bürger, für die Leute im Sperrgebiet so ganz wichtig war. Und deswegen bin ich heute so ein großer Gegner von den Pastoralen, immer Großgrößer und Größen. Jeder, also wurde im Dorf abwechselnd quasi der Gottesdienst. Und wenn man dran war, wurde nachher, kam der Pfarrer zum Kaffee. Da kam die beste Wurst hin. Und wir Kinder waren sie immer daheim und hoffentlich, sie hat ja nichts gegessen, die haben hauptsächlich gesprochen. Und wenn er fort war, war das unser Leben. Das
ist Vater. Vater.
So haben die Familie selber, die Vater, Mutter und Tante und Oma und Oma und Opa, war das Wichtigste vom ganzen Moment, wenn der Herr kam. Und da wurde alles gesprochen, alles geregelt. Und jeder von uns Kindern wusste, in der Schule darfst du nichts sagen. Und Vater hat immer gesagt, ihr bekommt eure Zeit noch. Guckt euch alles an und macht das, was gesagt wird. Was sieben Jahre in Russland geht, ist wie ihm. Sieben Jahre in Russland. Und die Mutter waren zwei. Brüder gefahren.
Ich würde mal kurz einhaken an der Stelle. Folgt da jetzt noch eine Frage? Weil ansonsten würde ich das. Genau, bitte, dann gerne.
Ich weiß nicht, ob ich meine anschließende Einstellung noch sage. Was würden Sie machen, würden Sie und Staat und Gesellschaft erwarten, wenn Sie drei, dann möchte ich gerne von jedem von Ihnen eine Antwort haben, wenn es möglich ist, wenn Sie bei der Staatssicherheit gewählt werden. Was hätten Sie von Staat und Regierung nach der Wiedervereinigung erwartet? Ich sage bewusst, warum ich das, was Ihnen was sagen.
Also, ich muss sagen, ich wäre nicht bei der Staatssicherheit gewesen, deswegen kann ich dann und will ich auch nicht darauf antworten.
Sie?
Also ich wäre natürlich auch nicht bei der Staatssicherheit gewesen, niemals. Ich wäre einer, der ich hätte genau. Nein gesagt, egal was passiert. Ja. Aber wir haben die Leute ja entlassen. Wir als Bürgerkomitee zusammen mit Polizei etc., also mit den ganzen Institutionen. Und wir haben darauf geachtet, dass sie nicht arbeitslos werden. So war das. Wir haben darauf geachtet, dass sie nicht als Taxifahrer eingesetzt werden, dass sie nicht beim Zoll eingesetzt werden, dass sie nicht bei der Polizei eingesetzt werden. Überall sensible Bereiche, also dass wir nannten das sensible Bereiche, dass sie nicht in sensible Bereiche gehen, wo sie auch wieder rumspitzeln können oder irgend sowas, ja, sondern aber, dass sie Arbeit haben. In die Produktion, das war der Slogan. Stasi in der Produktion. Und das haben wir gemacht.
Und, nur ganz kurz.
Ja, es gibt noch weitere Wortmeldungen, deswegen wirklich jetzt einen Satz noch, ja? Gut, dann
bitte. Diese Frage, jetzt habe ich darüber einen
ja.
Antrag und einen Termin beim Bundespräsidenten auch beantragt. Und habe beantragt, wir haben als Christen, als Demokraten, eine freiheitlich-demokratische Rechtsstaates diesen Menschen die würdige Aufarbeitung verdient. Mit ganz großen Formen. Die wollte ich mit dem Bundespräsidenten aber auch keine.
Ich habe es nicht verstanden.
Ich auch nicht gänzlich. Ich würde die nächste Frage aufrufen, bitteschön.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, wo es um die Auflösung der Bezirks- bzw. Kreisdienststelle ging bei Ihnen und wo Sie dann auch gesagt haben, dass ja die Besetzung es ermöglicht hat, dass man auch Verdächtigungen, ungerechtfertigte Verdächtigungen ausräumen kann. Ich habe weniger eine Frage, sondern eine kleine Ergänzung dazu. Bei der Öffnung der Akten hat sich auch gezeigt, dass es unterschiedliche Typen von informellen Mitarbeitern gab. Also was die Schuldzuweisung anbelangt, ja. Von jemandem, der betroffen ist. Ich selbst habe ca. 15 EMs in meiner Akte und kann sagen, dass ich sehr viele ganz unterschiedliche Typen darunter befinden. Und nicht jeder, der dort als informeller Mitarbeiter geführt wird, hat jemand geschadet, muss man so sagen. Weil es Funktionen gab, die quasi das bedingt haben, dass jemand der Stasi zugearbeitet hat. Also als Beispiel möchte ich jemanden nennen, der in der Firma eine herausragende Funktion als Abteilungsleiter oder als Direktor hatte. Und der war praktischerweise qua Amt dazu verpflichtet, über die Mitarbeiter Berichte abzuliefern. Und das konnte man sowohl in die eine als auch in die andere Richtung betreiben. Und ich weiß zum Beispiel konkret bei meiner Frau, der Bericht, den der IM, also quasi ihr Vorgesetzter, verfasst hat, also eine bessere Beurteilung können Sie sich gar nicht wünschen. Also der hat alles getan, um zu verhindern, dass jemand hier in einen negativen Mischdarm gestellt wird. Aber es gab natürlich auch die anderen, die wirklich mit großem Ehrgeiz und mit einer Akribie und mit einer unvorstellbaren Bosheit auch Leute ins Verderben geführt. Das wollte ich noch als Ergänzung hinzufügen. Also es gab da eine Differenzierung. Man kann das nicht mit über einen Kamm kehren, verallgemeinern, sondern man muss auch die Personen sehen. Es gab auch, ich kenne einen Fall von mir, da wurde auch Rest. Also es gibt ganz verschiedene Biografien dazu, die man dann dadurch auch sehen konnte.
Genau. Herr Ippold, Sie wollten direkt dazu reagieren.
Ich bin ja ein halbes Jahr eher entlassen worden, also auf Bewährung. Und die erste Frage meines Bruders war, musstest du was unterschreiben? Deswegen, weil ich ja eher rausgekommen bin, hätte es ja passieren können, dass ich was unterschreiben hätte müssen, dass ich für die Stasi, also Informationen über die katholische Jugend, wo ich eben noch sehr aktiv war oder wie auch immer, ich musste es nicht. Ja? Aber wenn das gewesen wäre, der Fall, dann hätte ich auch nicht gewusst, was ich mache. Ne? Und ich bin ja auch im Verein in der Andreasstraße, also Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, wo ja das Stasi-Gefängnis war. Ne? Und wir haben ja auch genug Gespräche die letzten Jahre geführt. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Man muss immer wissen, warum sie da waren. Ja? Aber natürlich wusste ich zum Beispiel auch, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn nie eine große Kaufhalle als Händler führen würde zu DDR-Zeiten. Nicht, weil ich im Gefängnis war, sondern weil ich nicht bei der SED war. Ja? Und die SED, auch das ist ja in der Andreasstraße auch sehr gut beschrieben, die SED ist ja das über alles gewesen. Und dann kam ja erst die Stadtsicherheit. Ne?
Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen. Einmal Sie, dann hier vorne Sie. Sie mit dem etwas helleren Hemd und Sie im schwarzen Pullover. Plus Ihre Frage noch. Genau. Sie merken, die Liste ist relativ lang für 20 Minuten. Deswegen bitte ich um kurze und präzise Wortmeldungen. Sie machen den Auftakt und legen die Messlatte für alles, was folgt.
Ich möchte jetzt noch hier eingehen, wenn da die DDR, wir haben ja da Umweltschutz, das war ein anderes Thema, ich ging auch hier im Umweltschutz bei Ihnen. Und da hört man eigentlich wenig. Wir haben viele Wochen drauf, bis endlich eine Wende in unserem Umweltschutz passiert.
Das führt jetzt gerade in eine thematisch andere Richtung, aber Sie haben vom Begriff natürlich, dass man jetzt von der Wende, die beim Umweltschutz nötig ist, spricht, das, da haben Sie natürlich einen Punkt, ganz sicher.
Ja? Ich habe noch was gemacht, was im Rahmen der Kirche, Umweltschutz,
gibt es das noch? Das, ich beantworte das jetzt mal relativ kurz. Es gab natürlich die Umweltgruppen, die Frau Sengewald schon angesprochen hat, die sich mit den Fragen beschäftigt haben. Es gab den konziliaren Prozess für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Es gibt nach wie vor auch jetzt das Engagement katholischerseits natürlich durch Papst Franziskus mit Laudato Si und Fratelli Tutti, seine Rundschreiben massiv befeuert. Und es gibt viele Initiativen vor Ort. Also grundsätzliches Engagement gibt es. Ich würde sagen, es gibt grundsätzlich immer auch Luft nach oben bei dem Thema, weil es einfach ein Thema für alle ist. Bitte schön, Sie waren als Nächstes.
Tatsächlich war gar keine Frage, ich habe meinen Arm noch so gehalten,
so.
Zu spät.
Ich würde es ganz gerne, um einfach mich bei Ihnen jetzt mal zu bedanken. Innerlich knie ich vor Ihnen nieder, vor dem Mut, den Sie hatten, auch vor Ihrer Glaubensstärke, genau wo Sie an dem Punkt 1968 emotional uns gezeigt haben, was es für Sie bedeutet haben, dass Sie nie aufgegeben haben über so viele Jahre. Das beeindruckt mich so sehr und ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie es gemacht haben. Vielen Dank.
Bitte schön. Nein, ihr zwei Personen weiter vorne im hellen Hemd.
Ich weiß nicht, ob meine Frage zu weit führt.
Wir probieren es.
Ist Ihr Widerstand, Ihre Erfolge, Ihre Enttäuschung vielleicht auch, spielt das heute noch eine Rolle? Also es ist ja eine sehr spezielle kirchliche Situation auch und im Titel habt ihr auch das Wort für Glaubensstärke, Glaubenskraft auch. Und das wäre so meine Frage, ob das heute noch eine Rolle spielt in irgendeiner Form.
Also bei mir spielt es schon noch eine Rolle, weil ich auch aktiv als Zeitzeuge bei der Andreasstraße bin und werde dort immer eingeladen, wenn jetzt Schulklassen oder auch ältere Gruppen von Bundesfreiwilligenjahr oder so, die machen ja dann eine Führung in der Andreasstraße und dann wäre ich auch eingeladen und kann dann drüber erzählen und auch in Schulen war ich schon in Gotha und sonst was. Es ist wichtig, gerade mit den jungen Leuten, nicht nur die jungen Leute hier in der ehemaligen DDR, also in Thüringen, sondern vor 2 Wochen waren 40 Bundesfreiwilligen Anfang 20 Jahre alt gewesen aus Stuttgart und die waren also auch sehr, sehr, die haben sehr zugehört und deswegen finde ich es wichtig, wieder an den Ort, wo ich ein halbes Jahr eingesperrt war, wo dann die Akten auch gelagert haben, 3 Jahre, weil die Räume im Gefängnis leer waren, ja, und die auch versiegelt werden konnten und jetzt dort eine Gedenk- und Bildungsstätte ist, also finde ich auch wichtig nach wie vor.
Ja? Also bei mir spielt es genauso eine Rolle. Erstens, dass ich immer irgendwo engagiert bin. An der Stelle, was Zeitgeschichte betrifft, also es gab zum, wir haben seit 99 gibt es die Gesellschaft für Zeitgeschichte, die ich mitgegründet habe, aus Resten des Bürger, also Leute vom ehemaligen Bürgerkomitee, um eben genau diese Geschichte zu bewahren und aufzuschreiben. Wir haben da auch ein Buch geschrieben, wo es um die Geschichte der friedlichen Revolution in Erfurt geht. Ich bin auch als Zeitzeugin in der Gedenk- und Bildungsstätte tätig. Ich habe die Gedenk- und Bildungsstätte als Verein mit initiiert, dass es die überhaupt gibt. Außerdem bin ich auch in Kirche engagiert. Ich bin jetzt im Moment jedenfalls Vizepräses der Kreissynode der Evangelischen Kirche hier in Erfurt, oder ich bin im Kreiskirchenrat, oder ich bin in der Ausländerarbeit engagiert. Ich bin auch beim Landesbeauftragten für Aufarbeitung mit engagiert. Also es gibt immer wieder Felder, wo wir uns einbringen, weil es eben genau aus dieser Erfahrung heraus, wenn man was tut, dann kann man auch etwas verändern.
Spielen Ihre Erfahrungen denn heute noch eine Rolle? Also dass das wahrgenommen wird, was Sie damals getan haben?
Das spielt insofern eine Rolle, wenn wir als Zeitzeugen auftreten, ja. Gerade bei jungen Leuten oder eben nicht nur, also junge Leute, ja, hast du schon gesagt, in Schulen, beziehungsweise Schule leider kommen zu wenig, aber die Schulen kommen wenigstens in die Gedenk- und Bildungsstätte und dort treffen wir auf junge Leute und da denke ich, spielt es eine Rolle. Und nicht nur junge Leute, es ist nur ein Beispiel, also es gibt in Meiningen eine Polizeischule. Und die ganzen Polizisten, die dort ausgebildet werden, die haben jetzt obligatorisch im Programm, dass sie in die Gedenk- und Bildungsstätte gehen. Ja. Und dort haben wir eben, ich mache mit meinem Mann eine Stadtführung entwickelt, Orte der friedlichen Revolution. Die kommen zu dieser Stadtführung und das gehört mit zu dem obligatorischen Programm. Also insofern spielt es eine Rolle. Für meine Begriffe zu wenig, aber...
Luft nach oben.
Wie bei allen. Bitte schön.
Nochmal, weil Herr Ickholz das vorhin angesprochen hat. Kleiner Hinweis: Die katholische Kirche in der DDR hat in Bezug auf Jugendliche betrifft noch einen stärkeren Schutzrahmen geboten, weil viele katholische Pfarrer haben zu Jugendlichen gesagt: Wenn ihr angesprochen werdet, kommt zu uns. Das ist ein Geheimdienst. Sprecht mit uns, und viele Pfarrer haben dann mit den entsprechenden staatlichen Stellen gesprochen, das wusste natürlich keiner, haben dort bei dem Amt für Kirchenfragen deutlich gemacht, hier werden Jugendliche angesprochen, die möchten, dass das unterlassen wird. Und damit war die Konspiration der Staatssicherheit erfolgt und viele Jugendliche sind dadurch auch wirklich geschützt gewesen. Im evangelischen Bereich war es auch, aber da gab es verstärkt auch hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit, die unter dem Deckmantel des Kreiskirchenrates oder von anderen Funktionen gearbeitet haben. Da war es etwas schwieriger. Aber ich will damit nur sagen, katholische Jugendliche konnten, wenn sie Vertrauen auch zu ihrer Gemeinde hatten oder zu den jeweiligen Pfarrer, relativ gut auch sich öffnen und sagen, ich bin jetzt angesprochen worden, was soll ich tun? Und diese Offenlegung war schon der erste Schritt, um aus diesen Gewissenslücken herauszukommen. Also insofern hat der Glaube da auch ein Stück weit mit dazu beigetragen, da einen Ausdruck zu finden.
Beide haben da gezuckt. Ja. Sie dürfen sich einigen, wer beginnt.
Also da muss ich Ihnen widersprechen. Ja, zum Beispiel im Punkto Basodaten waren in meiner Kompanie von 90 Mann waren 5 Katholiken, oder 6 Katholiken, 5 aus Thüringen und der Rest waren evangelische Christen aus dem Erzgebirge. Die hatten Vorbereitung gehabt, Seminare von Freitag bis Sonntag. Das war bei uns in der katholischen Kirche in meiner Zeit, in den 80er Jahren, gar nicht. Es war die Unterstützung, die paar Katholiken, die zum Basodeuten gegangen sind, die konnte man an zwei von Thüringen, die konnte man an zwei Händen zählen. Also da habe ich mich auf mich selber verlassen und nicht auf die katholische Kirche. Also die Unterstützung war nicht so, wie Sie sagen, weil es spielt natürlich immer eine Zeitrolle, aber also kann ich Ihnen nicht beipflichten, nicht unbedingt.
Es ging um die Leute, die angesprochen wurden, ja. Jugendlichen, die angesprochen wurden, um bei der Stasi mitzuarbeiten. Und auch da muss ich dir widersprechen. Ja. Auch in der evangelischen Kirche gibt es ganz viele, genau. nicht nur Pfarrer. Das ist der Unterschied zwischen Katholen und Evangelen, sage ich jetzt mal so. Die katholische Kirche ist hat eine andere Autorität, eine andere Hierarchie. Und die evangelische Kirche ist mehr so ein bisschen basisorientiert. Wir haben ja alle auch Basisdemokratie in der evangelischen Kirche gelernt. Deswegen konnten wir 89 das alles schön machen. Aber auch in der evangelischen Kirche so viele, das klingt jetzt so, das meinst du nicht so, ich weiß das, aber gab es so viele IMs als Pfarrer, gab es nicht. Also, aber einige waren es. Und das, manchmal ahnte man es, manchmal nicht. Aber man hat ja nicht nur die Pfarrer als Ansprechpersonen, sondern man hatte in den Gruppen auch die Diakone, die das leiteten. Oder, also Diakone sind in der evangelischen Kirche was anderes als in der katholischen Kirche. Jugendmitarbeiter, also hauptamtliche Mitarbeiter der evangelischen Kirche. Und wenn man dahin ging, da war auch die Konspiration hinüber. Oder wenn man in der Gruppe, in der offenen Arbeit erzählte, Leute, habt ihr schon, oder ich muss euch erzählen, ich bin angesprochen worden, damit war es vorbei. Und das ist genau der Effekt gewesen. Also das war sehr verbreitet. Das wurde auch genau von den Jugendmitarbeitern immer gesagt, den Jugendlichen. Wenn es so ist, dann macht das. Dekonspiriert euch.
Wir biegen zeitlich gesehen schon auf die Zielrunde ein und da habe ich noch Ihre Frage von vorhin im Hinterkopf. Deswegen, die würde ich auf jeden Fall noch aufgreifen und dann schauen wir mal, wie es zeitlich noch aussieht. Es blickt ja auch so ein bisschen auf die Zeit danach, nach der friedlichen Revolution, nach der Besetzung der Stasi-Zentrale. Jetzt hat man da die Akten vor sich, erfährt, wen man zu Unrecht verdächtigt hat, wen man zu Recht verdächtigt hat. Man erfährt vielleicht von Personen, von denen man es gar nicht gedacht hat, dass sie Informationen über einen geliefert haben. Und das war ja so ein bisschen Ihre Frage. Wie geht man dann mit diesen Personen um?
Das ist schwierig. Also ich habe das natürlich selbst erlebt, auch in der Familie. In der offenen Arbeit in Erfurt gab es ganz viele IMs. Mit einem davon war ich verpartnert. Aber nicht 89, also nicht vorher, sondern erst 89 danach. Natürlich wusste ich das nicht. Und wir haben in der offenen Arbeit ganz, als dann die Akten geöffnet wurden und klar war, wer es war, haben wir versucht, mit denen zu reden. Und ja, es ist jetzt schwer für mich, das zu sagen oder darüber zu reden. Also mit denen zu reden und sie sozusagen, dass sie sagen, dass sie einsehen, was sie für eine Schuld auf sich geladen haben. Und ihre Schuld eingestehen, weil erst dann, wenn man eine Schuld eingesteht, ist ja auch Versöhnung möglich. Und ich sage Ihnen, es ist nicht gelungen. Es ist einfach auch in anderen Bereichen, also es ist nicht nur da an der Stelle, sondern eigentlich bei den meisten IMs, nicht wie in der bei der Veranstaltung jetzt in der Andreasstraße. Das ist selten, dass ein IM mit seinem Opfer oder mit seinem die Person, mit dem er die er bespitzelt hat, auch wirklich so sprechen kann und das aufarbeiten kann. Es ist meistens nicht gelungen. Die haben immer nur das zugegeben, was man ihnen sozusagen sowieso schon, was man sowieso schon wusste, was man aus den Akten wusste. Ja. Und deswegen ist man redet nicht mehr miteinander, ganz einfach. Beziehungsweise dann kommt noch dazu, dass man eben auch aus den Akten weiß, das haben Sie vorhin gesagt und dem kann ich nur zustimmen, dass es also sehr unterschiedliche Motivationen beziehungsweise Wege dahin gibt, warum man IM oder Spitzel wurde. Da gibt es ganz unterschiedliche. Jeder ist individuell zu betrachten. Und bei manchen kann man ja, kann man sagen, okay, du hast es nicht anders gekonnt, du konnt, wie auch immer. Bei manchen muss man sagen, du bist einfach nur ein unehrlicher, ekelhafter Typ. Das ist sehr unterschiedlich und in so kann man nur so, ja, und wie gesagt, also mit den meisten ist keine Versöhnung gelungen, muss ich einfach so sagen, obwohl wir es wirklich versucht haben.
Sie haben eigentlich zu ergänzen.
Ja, ich kann da nur nichts anderes dazu sagen, ja.
Ich würde noch mal kurz, auch weil Sie, Frau Sengewald, ja gerade angesprochen haben, dieses Thema, Stichwort Feindberührung, das ist ein Film, der quasi ein Gespräch oder einen Dialog aufzeigt zwischen jemandem, der in der DDR-Zeit in der evangelischen Studierendengemeinde in Magdeburg aktiv war, von dort wegen eines Romans quasi ins Gefängnis gesteckt worden ist und bei dem hinterher einer derjenigen, der mit ihm in der ESG, in der evangelischen Studierendengemeinde war und der als inoffizieller Mitarbeiter auf ihn angesetzt war, mit ihm wieder in Kontakt getreten ist. Und das, der Film zeigt so ein bisschen die Gespräche, die sie führen, ausgehend von der Akte dieses Menschen, was da klar war. Man muss auch dazu sagen, das ist einer von 40 inoffiziellen Mitarbeitern gewesen, der auf diesen Menschen angesetzt war. Also das bestätigt so ein bisschen die Frage halt, kommt man da in Kontakt, funktioniert das? Einer von 40, 2,5%, das ist marginal.
Ja.
Ich habe mit Blick auf die Zeit eine gute Nachricht für Sie. Denn anders als die Hörerinnen und Hörer vom Podcast haben Sie noch die Gelegenheit, jetzt direkt mit Frau Sengewald oder Herrn Ipold das ein oder andere Wort zu wechseln, gerne auch draußen bei einem Getränk. Dazu möchte ich Sie auch herzlich einladen und herzlich ermutigen. Diese Runde hier möchte ich an der Stelle dann aber schließen, aber nicht ohne Ihnen beiden, Frau Sengewald, Herr Ipold, ganz herzlich zu danken. Ich fand gerade die beiden Zeugnisse hier von Ihnen beiden auch sehr beeindruckend und dem Dank schließe ich mich einfach an. Vielen Dank, dass Sie dieses Format für uns gestaltet haben.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.